परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, अथाष्टमोध्याय, कैपिटल 8। Am Ende des siebten Kapitels sagt Sri Krishna: Die Yogin, die das ihnen obliegende Werk, das heißt das Gebot, die Meditation ordentlich verrichten, erhalten als Belohnung für ihre Taten das Einssein mit dem Brahma und die Erlösung von all ihren Sünden. Mit anderen Worten führt dieses gewisse Handeln zur Erkenntnis Brahmas. Diejenigen, die das Werk als Opfer verrichten, erkennen ihn als den Allgegenwärtigen, den Adibhut, den Adideva und den Adiyagya, samt allen Handlungsprinzipien. Er kennt also das Handeln als ein zu diesem Zweck führendes Mittel. Er sagt: Wer mich dadurch kennt, der wird nie wieder verblendet, denn dieser Erkenntnis werdet ihr nie wieder beraubt. Also stellt ihm Arjun diesbezüglich die folgende Frage:
Kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutan cha kim proktam adhidaivam kimuchyate.
O bester aller Menschen, was ist Brahma? Was ist Adhyatma, das höchste Selbst? Was ist das Werk? Was versteht man als den Bereich der Götter, Adibhuta? Und was versteht man als den Bereich der Elemente, Adideva?
Adhiyagya katham kotra dehesmin madhusudana prayana kale chakatham geyosi niyatatmabhih.
O Madhusudan, was ist im Opfer gegenwärtig? Und wie ist das in allen Wesen gegenwärtig? Diese Frage beweist, dass der Leiter des Opfers jemand in menschlicher Gestalt ist. Und wie wirst du von denen in ihrer letzten Stunde erkannt, die ihren Verstand bezähmt haben? In Erwiderung auf diese sieben aufeinanderfolgenden Fragen erläutert Sri Krishna Folgendes:
Aksharam Brahma Paramam Svabhavodhyatmamuchyate Bhutabhavodbhavakaro Visarga Karma Sangitah.
Akshar, wer und was unzerstörbar und unvergänglich ist, der ist Brahma. Das im Verstand Feststehen ist der Bereich des Selbst, das heißt der Bereich der Seele. Mit anderen Worten sagt er: Vor diesem Moment der Selbstverwirklichung herrscht die Zauberkraft der Maya. Aber mit der Selbstverwirklichung, wenn man in seinem Selbst befestigt ist, herrscht nur noch das Selbst, die Seele. Das ist Adhyatma. Das ist jene Phase des Göttlichen, welche das individuelle Selbst ausmacht. Das ist das Höchstmaß des Adhyatma. Die Wünsche der Wesen erzeugen mal Böses, mal Gutes, deren Tilgung ist das Höchstmaß der Karma. Das ist das von Yogeshwar Sri Krishna erwähnte Werk, das Handeln. In Bezug auf die erleuchteten Yogis sagt er: Die Yogin kennen dieses ganze Werk, das sich vollzieht, wenn sich alle durch das selbst erzeugten guten oder bösen Handlungen niederlegen. Danach bedarf es keines Werkes mehr. Das Karma, das Gebet, die Meditation und das Werk als Opfer besitzt sowohl die schöpferische als auch die vernichtende Macht über die Bestrebungen aller Wesen.
Adhibhutam Kshara Bhavah Purushaschadhidaivatam अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर.
Erst nachdem er sein erstrebtes Ideal, sein Ziel erreicht hat, unterliegen dem Betenden alle vergänglichen Anstrengungen mit allen ihren Aspekten. Dies ist auch die Grundlage aller Wesen. Jenseits der Natur steht der Höchste, der Adideva, das heißt der Herr des Leibes, das unveränderliche Göttliche. Alles Göttliche geht in ihm auf. O du, der Beste unter allen Verkörperten, Arjuna, in diesem Menschenkörper bin ich selbst der Adideva, der Leiter aller Opfer. Das bedeutet, dass ein in Gestalt eines Menschen weilender Mahapurush die Schutzgottheit der Werkopfer ist. Sri Krishna ist der Yogi, der alle Opfer annimmt, denn alle Yajna gehen schließlich in ihm auf und der Yajna-Verrichtende gelangt zu der Urform des Höchsten. Auf diese Weise werden Arjuna seine 7 Fragen beantwortet. Seine letzte Frage heißt jedoch: Wie erkennt dich der Mensch in der letzten Stunde so genau, dass die Erkenntnis nie ausgelöscht wird? Sri Krishna sagt:
Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yah prayati samadbhavam yati nastyat.
Wer in seiner Todesstunde, das heißt in der Zeit der Geistesentsagung, wenn man seinen Geist widerlegt, wenn man dabei ist, in mir aufzugehen, alle seine körperlichen Wünsche und Bestrebungen aufgibt und aufgeben kann, der gelangt zu dem mir ähnlichen Zustand. Hab keinen Zweifel daran. Das Ableben eines Körpers ist kein echtes Ende, denn nach diesem körperlichen Ende erliegen wir dem Kreislauf der Wiedergeburten. Mit dem Auslöschen der in unserer Natur verwurzelten Keime lernen wir auch, dass dem Geist widerstehen können. Das ist der Endpunkt. Wenn sich der Geist total ergibt, dann kommen keine Wiedergeburten mehr zustande. Zu diesem Endpunkt gelangen wir natürlich nur durch unsere Ausübung. Bloße Redeschwall nützt hier nichts. Solange die Wiedergeburten bestehen, besteht noch der unvollkommene Geist. Erst mit der Entsagung des Geistes können wir auch die Bindungen mit allem Tun unterbrechen. Wenn dieser Zustand erst nach dem Tod realisierbar wäre, so wäre Sri Krishna kein vollkommener Mahapurush. Er sagt: Ich bin selbst die Urform, zu der ein Yogi nach harter Übung viele Geburten gelangt. Dann bin ich er und er ist in mir. Es besteht nun kein Abstand mehr zwischen uns. Das ist durchführbar. Das ist nur während des Lebens erhältlich. Das wahre Ende findet mit dem Loslösen von den Wiedergeburten statt. Und das andere volkstümliche Ende ist das Ende des körperlichen Lebens, nachdem man wiedergeboren wird.
Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tame vaiti kaunteya sada tadbhava bhavitah.
O Kaunteya, woran man in der Todesstunde denkt, das wird man in seiner folgenden Geburt. Das ist doch einfach, werdet ihr sagen. Also können wir tun, was wir wollen. Und in der letzten Stunde werden wir an ihn denken und zu ihm gelangen. Sri Krishna sagt: Es geschieht nicht alles nach Wunsch. In der letzten Stunde fällt einem nur das ein, was man sein ganzes Leben lang ausgeübt hat.
Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmara yudhya cha मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्।
Also, o Arjun, denke immer, zu allen Zeiten, nur an mich und kämpfe. Mit deinem nur mir gewidmeten Gebet und dem Verstand wirst du ohne Zweifel zu mir gelangen. Kann man gleichzeitig kämpfen und auch beten? Will er damit sagen, dass wir in unserem Innern seinen Namen wiederholend, das heißt Jai Sri Krishna sagend, und im Krieg die Pfeile abschließen sollen? Sri Krishna erklärt,
Abhyasa Yoga Yuktena Chetasa Nanyagamina Paramam Purusham Divyam Yati Parthanu Chintayan.
Der tugendvolle Mensch, der mit seinem im Yoga geübten Verstand nur meiner Gedenken seine Konzentration auf mich richtet, nur der gelangt zum höchsten, glanzvollen Purush. Nehmen wir an, Gott ist in diesem Bleistift. In dem Fall sollen wir an nichts anderes denken als an diesen Bleistift. Aber alles um ihn herumliegende kann unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Wenn er so fein ist, dass sogar ein Gedanke auf ein anderes Objekt gelenkt und somit zum Ungehorsam verleiten kann, wie können wir nun zu meditieren beabsichtigen und gleichzeitig den Krieg führen? Es ist nämlich so. Dies ist vielmehr der Kampf gegen die verführenden Kräfte wie Lust und Wut, Liebe und Hass und so weiter, die uns in die Quere kommen. Ihr werdet versuchen, an ihn zu denken, aber die aufregenden Gedanken werden euch vom Wege ableiten. Diesen Kampf mit den äußerlichen Kräften haben wir ununterbrochen zu führen. Keine einzige Strophe in der Gita befürwortet den blutvergießenden Krieg. Auf wen sollen wir uns dann konzentrieren? Sri Krishna sagt,
Kavim Purana Manushasitaram Anoraniyav Samanusmaretyah Sarvasya Dhataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat.
In diesem Kampf richtet der Purush alle seine Gedanken auf den Allwissenden, den Ewigen, den Herrscher aller, den Feineren der Feinsten, den Ernährer, Brotgeber aller, den Unausdenkbaren, denn er erscheint nicht, solange der Geist und die Geisteswallungen bestehen, den Inbegriff Licht und den Jenseits des Unwissens Stehenden. Vorhin hat er gesagt, der Purush denkt an mich. Und hier sagt er, er denkt an den Höchsten. Das bedeutet, dass das Nachdenken über den weisen Mahapurush ein Mittel ist, um zum Höchsten zu gelangen. Diesbezüglich sagt er weiter,
Prayana kale manasa chalena bhaktya yukto yoga balena chaiva Bruor madhye pranamavesya samyak satam param purusham upaiti divyam.
Wer unaufhörlich seiner gedenkt, der voller Gottesliebe Betende, in seinem Geist Feststehender gelangt, Kraft seiner Yoga-Beherrschung, weder zur Aufregung veranlasst, noch von der Außenwelt beeinflusst, befreit von allen drei Guna, sich mit seiner Konzentration nur auf sein erstrebtes Ideal richtend, zum Höchsten. Es bedarf hier einer Wiederholung der Tatsache, dass wir den Erhabenen nur Kraft des Yoga erlangen können, indem wir das uns obliegende Werk verrichten und bei der Yoga-Übung unseren Blick direkt auf die Stelle in der Mitte zwischen den Augenbrauen richten. Das heißt, Das lässt sich nur durch die ebenmäßige Bewegung vom Pran- und Apan-Hauch und durch das Ausschließen der innerlichen und der äußerlichen Einflüsse, durch die Stilllegung der drei Guna und durch die Konzentration auf den Absoluten verwirklichen. Eine ausführliche Beschreibung dieses Prozesses haben wir schon im vierten Kapitel erhalten. Kurz vorhin hat er gesagt, Gedenke stets meine. Er erklärt auch, dass das nur durch die beständige Yoga-Übung möglich ist. Das ist also die Antwort auf die von Arjun aufgeworfene Frage, wie können wir dich erkennen? Nun folgt die Beschreibung des einem meditierenden, gebührenden Seinszustands, von dem er in der Gita so oft spricht. Vedvid, der Vedenkenner, dem die Veden vertraut sind. Aksharam, unerschöpflich, unvergänglich. Vitaraga, leidenschaftlos, der Weltentsager. Brahmachari, nach dem Brahma-Aspekt lebend.
Yadaksharam veda vido vadanti vishanti yadyatayo vitaraga yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangraheṇa pravakshe.
Ich erzähle dir nun von dem höchsten Zustand, den die Vedenkenner unvergänglich nennen, und in den einzugehen, die von den Leidenschaften befreiten, nachdem die dem Brahmacharya, folge leistenden Asketen, stets streben. Brahmacharya, Enthaltsamkeit, Keuschheit, Enthaltsamkeit in Gedanken, Worten und Taten. Eine der fünf Tugenden der ersten Stufe des Raja-Yoga. Brahmacharya heißt nicht nur sexuelle Enthaltsamkeit, sondern sich von allen äußerlichen Berührungen zurückziehen. Das stetige Nachdenken über den Absoluten und das unaufhörliche Wiederholen der Silbe Om heißt Brahmacharya. Dies lehrt uns das Entsagen aller Sinne. Dies ermöglicht das Einssein mit ihm. Aber nach unserem Einssein mit dem Brahma nützt uns auch Brahmacharya nicht mehr. Und wie erreichen wir diesen Zustand? Sri Krishna sagt,
Sarvadvarani sayamya manohridi niruddhyacha murdhyadhayatmana pranam Asthito Yoga Dharana.
Indem der Yogi alle Tore der Sinne verschließt, das heißt, indem er von allen Begierden losgelöst ist, seinen Geist in seinem Herzen zurückhält, denn die Konzentration besteht im Herzen. Das Beten findet nicht draußen statt. Seine Lebenskraft in sich verankert, das heißt, die Geistesaktivitäten einnimmt und im Yoga feststeht.
Om ityekaksharam brahma vyaharan ma manusmaran yah prayati tyajan deham sayati paramam gatim.
Wer die Silbe Om wiederholend, denn diese Silbe vertritt den unvergänglichen Brahma, und an mich denkend den Körper verlässt, der gelangt zu diesem höchsten Zustand. Sri Krishna ist Yogeshwar, ein Yogi höchsten Ranges, und er ist in dem Absoluten aufgegangen. Er ist ein in ihm feststehender Mahapurush, ein Sadguru. Sri Krishna verdeutlicht, dass sich die heilige Silbe Om auf Brahma bezieht. Deshalb sollen wir sie wiederholen, aber an mich denken. Nach der Vollkommenheit wird jeder Mahapurush nur mit dem einen Namen geheißen, nämlich dem des Höchsten, in den er auch eingeht. Mit der Benennung von Om deutet er auf seine Urform hin. Aber Vorsicht, Er fordert uns nicht zur Wiederholung seines Namens Krishna auf, obschon seine Gläubigen das im Laufe der Zeit so zu verstehen wussten. Und sie üben dies mit Hingabe aus und finden selbstverständlich auch Erfolg dabei. Wie er sagt, ich bestärke den Glauben jedes mit Hingabe betenden Gläubigen an die Gottheit, an welche auch immer er beten mag, und ich belohne ihn auch dafür. Bhagwan Shiv preist die Wiederholung der Silbe Ram. Dem Sant Kabir gelang es, seinen Geist durch die Wiederholung der Silben Ra und Ma zu verneinen. Er sagt, ich verlor mein Selbst in dem Raum zwischen den zwei Silben Ra und Ma. Sri Krishna legt den Schwerpunkt auf die Silbe Om. Diese Macht ist nicht außerhalb zu suchen, sie befindet sich in uns. Die Aufgabe dieser Silbe ist es, uns zu ihm zu leiten. Zahllose Namen gibt es von dem Erhabenen. Aber zum Meditieren und Wiederholen eignet sich die einsilbige, kurze Formel Om wie keine andere. Denn sie verschmilzt im Atem und lenkt unsere Gedanken nur auf den Erhabenen, statt uns zu fantasievollen, unvernünftigen Göttern zu verführen. Mein verehrter Guru Maharaj schlug vor, seht euch meine Gestalt an und wählt einen der vielen Namen, zum Beispiel Om, Ram, Shiv und so weiter, aus. Dann richtet eure ganze Aufmerksamkeit nur auf die eine, dem Namen passende Form und meditiert. Dhyan ist die zur Samadhi führende Technik, aber davor muss man die Gedanken zum Schweigen bringen, damit das Bewusstsein von jeder Umhüllung befreit wird. Patanjali nennt Meditation den ununterbrochenen Zufluss des Gedankenstroms auf das Objekt, auf das wir uns zu konzentrieren haben. Ohne Dhyan sind höhere Bewusstseinszustände nicht erlangbar. Das Ausgangspunkt ist der Sadguru. Ihr könnt euch auf einen jenseits der Sinne stehenden Weisen Mahapurush konzentrieren, der seinerseits euch zu einem der zeitgenössischen Sadgurus führen wird, unter dessen Lehrer ihr dann Schritt für Schritt den Bereich der Natur überwinden werdet. Auch ich habe mich anfangs auf die herrliche und glanzvolle Urform Krishnas konzentriert, aber durch die wahre Lehre meines verehrten Guru Maharajes fand ich meine Ruhe. Wegen ihrer vorgefassten Meinungen wollen sich die Anfänger bei dem Japa nicht auf die Form des Gurus konzentrieren. Sie zeigen eine Vorliebe einer anderen Gottheit gegenüber, was Sri Krishna eigentlich ablehnt. Also ist es zu empfehlen, sich einem Erfahrenen anzuschließen und hinzugeben. Mit dem allmählich sich verstärkenden Innern wird es uns gelingen, diese unsere Vorurteile abzubauen und auf den rechtschaffenden Pfad zu schreiten. Die körperlichen Fesseln vergehen mit der andauernden Wiederholung der heiligen Silbe Om und dem Nachdenken über den Gottähnlichen. Der Tod besitzt nicht die Macht, uns zu entfesseln.
Ananyacheta satatam yo mam smarati nityashah tasyaham sulabha partha nityayuktasya yoginah.
Außer mir ruht kein anderer in deinem Herzen. Das heißt, wer mit unerschüttertem Herzen nur an mich denkt, für so einen standhaft mit mir verbundenen Yogi bin ich ohne Anstrengung erlangbar.
Mamupetya punarjanma dukkhalayam shashvatam naapnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gata.
Einmal zu mir gelangt, werden solche Yogin nie wieder in diese flüchtige, sorgenvolle Welt geboren. Sie werden die Vollkommenheit erlangen. Sri Krishna deutet an, dass ihn erreichen oder die Absolutheit erlangen ein und dasselbe ist. Nach diesem Einssein kommt es zu keiner Wiedergeburt mehr. Was ist unter Wiedergeburt zu verstehen? Sri Krishna sagt,
Abrahma bhuvana loka punaravartinurjuna mamupetya tu kaunteya punarjanmana vidyate.
O Arjuna, alle Welten, angefangen von der Brahmas bis zu der Welt der Ungeziefer, sind den Wiedergeburten unterworfen. Das heißt, es gibt einen sich wiederholenden Kreislauf von Geburt und Tod. Aber, O Kaunteya, wer mich erreicht, für so einen gibt es keine Wiedergeburt mehr. In den meisten heiligen Schriften wird vom Diesseits und Jenseits der Welten gesprochen. Um uns damit von der Wichtigkeit des Gottespfades zu überzeugen. In der Tat sind die persönlichen Erlebnisse des Einzelnen, die als eine Metapher oder eine Hypothese dargestellt werden. Es gibt keinen Abgrund im Raum, wo uns Ungeziefer zerfressen werden. Noch gibt es herrliche Paläste im Himmel, wo Götter leben. Gottähnlich sind die Menschen mit göttlichen Tugenden und Eigenschaften. Und dämonisch sind wieder die Eigenschaften, die uns zu Dämonen machen könnten. Finden wir nicht auch unter der Verwandtschaft von Sri Krishna Dämonen wie Kans, Rakshas und Banasur? Daitya waren eine Rasse von Dämonen und Giganten, die gegen die Götter Kriege führten und Opferhandlungen behinderten. Sie wurden besiegt und verschwanden. Rakshas, böse Geister. Deva, Bezeichnung für die Götter oder Himmelswesen. Den Göttern ist ein sehr langes, glückliches Leben als Lohn vergangener guter Taten, Karma, beschieden. Götter, das heißt Gottähnlicher, Menschen und Ungeziefer vertreten die drei Welten. Zur Basis der neuen Geburt werden die in der Natur des Menschen liegenden Keime, die unsere Seele als Ergebnis von vergangenen Taten mit sich trägt, und aufgrund dessen sie mit ihrem stets begleitenden Geist und den Sinnesobjekten einen neuen Körper erhält. Diese sogenannten Götter sind auch sterblich. Gibt es je einen größeren Verlust als diesen? Wozu nützt uns die göttliche Gestalt, wenn uns auch sie zum Verlust unserer tugendhaften Eigenschaften führen wird? Alle Welten sind, sei es die Götterwelt, die Tierwelt oder die Welt der auf allen Vieren Kriechenden, die Daseinwelten, die wir nur aufgrund unserer guten oder bösen Taten zum Genießen bzw. Leiden erhalten. Aber aus allen diesen Wesen ist es nur dem Menschen gegönnt, durch seine Karmen zur höchsten Gottesstätte aufzusteigen, um dann nie wieder zurückzukommen. Mit Hilfe der Karmen mag ein Mensch Devta werden, den Zustand von Brahma erreichen. Aber von dem Kreislauf der Wiedergeburten wird er erst dann erlöst, wenn er seinem Geist entsagend den Erhabenen erblickt, in ihm aufgeht und ewig mit ihm vereint bleibt. Sogar die Upanishaden bestätigen diese Tatsache. Nachdem die Herzengelüste mit Wurzeln ausgerissen worden sind, dann wird auch ein Sterblicher unsterblich werden. Er wird dann in dieser Welt mit seinen eigenen Augen, das heißt an seinem eigenen Leib, den Erhabenen erblicken. Es entsteht hier die Frage, heißt es dann, dass selbst Brahma auch sterblich ist? In Bezug auf Prajapati Brahma sagt Sri Krishna im dritten Kapitel, nach dem Erkennen ist der Verstand nur ein zum Zweck führendes Mittel gewesen, denn der Erhabene enthüllt sich nur dadurch. Auch die Yajna werden wegen ihm und durch ihn vollzogen. Und hier sagt er, auch der Brahma-ähnliche Mahapurush wird zu Wiedergeburten geführt. Was will er eigentlich sagen? Auch der Verstand derer, durch die der Erhabene sich offenbart, kann nicht dem des Brahmas gleichen. Denn diese ausgewählten Menschen erteilen der Menschheit nur die Belehrung, um damit zu ihrem Wohl beizutragen. Aus diesem Grund werden sie Gottähnliche genannt. Aber sie besitzen jetzt nichts mehr, was sie ihr eigen nennen könnten. Auf der Meditationsstufe davor war für sie ihr Verstand noch wichtig, aber jetzt nicht mehr, denn sie und der Brahma sind jetzt eins. Wie im Kapitel 3 schon erwähnt, die Eitelkeit ist guten Verstandes Feind. Ohne ihn ist der Geist wie der tadellose Mond. Brahma ist nicht der Verstand eines einfachen Menschen. Wenn der Verstand dabei ist, in ihn einzugehen, entwickelt sich allmählich die Struktur Brahmas. Im Kapitel 3 hat er schon von der 4 Stufen der Brahma-Werdung erzählt, nämlich Brahmavid, Vidvar, Vidvriyan, Vidvarishta. Brahmavid ist der Erleuchtete, mit der Brahmavidya geschmückte Verstand. Brahmavidya ist das Wissen um Brahma, die transzendente Erkenntnis Brahmas, seine Verwirklichung. Im 4. Kapitel der Gita steht, wer Brahma in jeglichem Tun erkennt, der kommt zu Brahma. Das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist, nach Auffassung des Hinduismus, die Verwirklichung Brahmas. Und somit ist Brahma-Jnana, Brahma-Vidya, die höchstmögliche Erkenntnis überhaupt. Wer dies erreicht hat, wird Brahma-Jnani, wörtlich ein Kenner Brahmas, genannt. Brahmavid ist also der Erleuchtete, mit Brahma-Vidya geschmückter Verstand. Ein Brahma-Vidvar steht auf der 2. Stufe eines Hochgesinnten. Ein Brahma-Vidvarian besitzt den Verstand eines Hochgelehrten, der auch den anderen den Weg weisen kann. Der Brahma-Vidvarishta ist einer, der die höchste Erkenntnis des Göttlichen erlangt hat. Das heißt, dieser Geist ist der beste der Gotteskenner. Das sind die 4 verschiedenen Stufen zur Erkenntnis. Also ist der Verstand eines Laien noch nicht Brahma. Mit dem ersten Schritt auf dem Pfad der Erkenntnis beginnt sich die Struktur Gottes für den Meditierenden zu entwickeln. Das bedeutet, der Verstand und der Geist bestehen noch. Denn das bedeutet, dass Brahma, unser Ziel, und wir noch zwei sind. Wir sind noch ein Bestandteil der Natur. Ein Brahma-Vidvarishta steht noch im begrenzten Kreislauf der Wiedergeburten. Hält sich der Geist im selbstbeleuchteten Weilendwagt, so ist die ganze Wesenheit, die stetige Meditation, erwacht. Irrt er in der Nichterkenntnis umher, so befindet sich das Wesen noch im Zustand der Ohnmacht, dem Unbewusstsein. Das sind das Licht und die Finsternis. Das sind der Tag und die Nacht für den Meditierenden. Gemeint ist damit Folgendes: Auch wenn der Geist und der Verstand mit dem Wesen des Ideals beleuchtet und erwacht sind, kann der Geist trotz der Erkenntnis höchsten Grades, das heißt vom Brahma, zwischen dem Tag der Erkenntnis und der Finsternis der Nichterkenntnis pendeln, hin und her schwingen. Das bedeutet, dass die Maya noch herrscht. Sobald sie erleuchtet sind, sind die ohnmächtig in der Nichterkenntnis umherirrenden Wesen erwacht. Ihnen wird ihr Ziel ersichtlich. Die in dem Innersten des Wesens weilende Finsternis, die Unwissenheit, umhüllt seinen Verstand und führt den Menschen zur Unentschlossenheit. Das Voranschreiten versiegt. Bei Tageslicht werden der Geist und seine unzähligen Eindrücke durch das Gotteslicht erhellt. Und in der Finsternis der Nacht umhüllt die sich verfinsternde Dunkelheit, die Unwissenheit, den Geist. Das sind der Tag und die Nacht Brahmas. Mit dem Auslöschen des Guten und Bösen, der Erkenntnis und der Nichterkenntnis das heißt des Belebten und des Unbelebten, gewinnen wir das Ursein, das Ewigsein. Wer über diesen vier Geistesstufen steht, der ist der wahre Mahapurusha. In seinem Selbst besteht kein Geist mehr. Der Geist ist nur ein zum Erhabenen führendes Mittel gewesen. Man bekommt den Eindruck, als ob das der Geist oder der Verstand wäre. Aber der Mahapurusha steht jenseits des Geistes. Er ist nun in einem absolut unausdenkbaren Zustand und frei von Wiedergeburten. Vor diesem Zustand existierte noch sein Verstand, sein Brahma. Er ist noch im Bereich der Geburten. Diese Tatsache verdeutlicht Sri Krishna weiter.
Sahasrayuga paryantam aharyad brahmano viduh ratrim yuga sahasrantam teho ratra vido janah.
Diejenigen, die aus 1000 Yugas bestehende Nacht von Brahma und den genauso langen Tag Brahmas erkannt haben, die verstehen den Sinn und die Bedeutung von Zeit. Die in dem obigen Schlok erwähnten Begriffe Tag und Nacht symbolisieren Vidya und Avidya, die Erkenntnis und die Nichterkenntnis. Der mit der Erkenntnis Brahmas geschmückte Verstand ist die Anfangsstufe, und der aus der Stufe von Brahma Vidvarishta ist die höchste Stufe dieses Studiums. Der Tag Brahmas bricht mit dem Streben des Yogis nach der Erkenntnis an. Mit der Ausführung der allmählich erworbenen Erkenntnis nähert sich der Yogi der Urform des Absoluten. Sein ganzes inneres Selbst wird durch das göttliche Licht erhellt. In demselben Maß werden er und seine 1000 Eigenschaften bei der Finsternis namens Avidya, Nichterkenntnis, durch die Maya besiegt. So begrenzen sich Tag und Nacht in ihrer Wirkung, denn darüber hinaus besitzen weder Licht noch Finsternis Macht. Dann enthüllt sich das Urelement, der Erhabene. Wer dies gründlich erkannt hat, weiß auch von dem Prinzip der Zeit. Sie wissen also, wann sich die Finsternis der Nichterkenntnis ausbreitet und wann das Licht der Erkenntnis. Bis wohin die Herrschaft des Kal, Yam, des Todesgottes reicht und bis zu welchem Punkt er, Yam, uns verfolgen wird. Antakarna, inneres Organ, inneres Instrument. Das, was uns denken, empfinden, erinnern und unterscheiden lässt, es setzt sich zusammen aus. 1. Mann, dem denkenden Geist. 2. Buddhi, der Geistesmaterie, die Wahrnehmung und Denken entstehen lässt. 3. Chitta, einer Instanz der Geistesmaterie. 4. Ahankar, Ego, Ich-Bewusstsein. Als feine Form der Prakriti ist Antakaran leblos, wird aber aktiv und tätig, weil das Bewusstsein des Atman sich in dem reflektiert, das alle Vorgänge möglich macht. Die Merkmale von Antakaran sind zahlreich. Der Tag und die Nacht Brahmas entstehen wegen der und durch die Geistesmaterie. Alle Wesen leben in der Finsternis namens Welt. Unser von der Natur bezauberter Verstand kann das glanzvolle Licht nicht erblicken. Aber die dem Yoga Gesinnten und durch den Yoga erwachten Yogin begeben sich auf die Suche nach ihm. Sant Tulsidas schreibt in Ramcharitmanas: Manchmal kann es auch am Tag dunkel werden. Der durch Vidya erwachte Verstand kann wegen der schlechten Gesellschaft Umgang in Avidya geraten. Aber der selber verkommene Verstand verbessert sich im Umgang mit Gutem und erwirbt sich nochmals Vidya und es wird hell. Bis zur Vollkommenheit weilt dieses auf und ab. Danach gibt es weder Tag noch Nacht. weder Brahma noch den Verstand. Es gibt weder einen Tag aus 1000 Jahren, noch eine genauso lange Nacht. Das ist das Spiel von Tag und Nacht Brahmas. Die Nacht oder den Tag von 1000 Jahren gibt es nicht. Noch gibt es einen Brahma mit 4 Gesichtern. Die oben erwähnten und klar dargestellten 4 Phasen oder Geistesstufen sind die 4 Gesichter von Brahma. Und die 4 Haupteigenschaften des Geistes sind die 4 Zeitalter. Das Licht und das Dunkel besitzen diese Eigenschaften. Die Kenner dieser Tatsache wissen von Kal, der Zeit, Yama, Todesstunde, mit ihrer Reichweite und von der Grenze des Todes. Sri Krishna sagt,
Avyaktad vyaktayah sarvah prabhavantyah ragame ratryagame praliyante tatraivavyaktasamgyake.
Wenn der Tag von Brahma anbricht, wenn der Mensch dabei ist, das göttliche Vermögen zu erhalten, werden sich alle Wesen des Latenten, des Unmanifestierten bewusst. Und wenn die Nacht hereinbricht, zerfallen die im Unbewusstsein liegenden feinen Elemente des Verstandes wieder in dem Unausdenkbaren, in dem Unmanifestierten. Diese Menschen können wegen des Dunkels, das heißt ihrer Unwissenheit, das Latente nicht klar erkennen. Aber das Latente besteht. Kraft des Geistes gewinnen oder verlieren wir den Verstand, aber er ist nicht so leicht erkennbar, denn er ist latent.
Bhutagrama sa evayam bhutva bhutva praliyate ratryagame vasha partha prabhavat.
O Partha, so fallen alle Wesen ratlos in Ohnmacht, wenn die Finsternis der Nichterkenntnis hereinbricht. Sie können sich ihres erstrebten Ziels nicht mehr entsinnen. Mit dem Tagesanbruch gelangen sie wieder zum Wachseinzustand. Solange der Geist besteht, besteht auch dieses Entstehen und Auflösen der Erkenntnis und Nichterkenntnis. Wenn das so ist, dann ist der Mensch noch ein Meditierender und kein Mahapurush.
Parastasmattu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanah yah sah sarveshu bhuteshu nashyatsu navinashyati.
Avyakta heißt unmanifestiert, das Latente, Verborgene, das Nicht-Objekt gewordene, die Kraft, die auch vorhanden ist, wenn sich keine Erscheinungswelt manifestiert hat. Unmanifestiert ist Brahma, das heißt das Bewusstsein, das mit den bloßen Augen nicht sichtbar ist. Darüber hinaus ist Bhav, das Ursein und das Werden, das auch bei dem Verfall aller Welten unzerstört bleibt. Wenn der unvorstellbare, in Vidya belebte und in Avidya unbelebte Geist, Brahma, zergeht, das heißt, wenn das am Tag entstehende und sich in der Nacht auflösende Auf und Ab des Geistes vergeht, dann entsteht das unmanifestierte, unbeschreibbare, ewige Sein, das Ursein, das mein ewiger Sitz ist. Denn das ist unvergänglich. Mit dieser Erscheinung verliert der Geist seine Eigenschaften, denn er verschmilzt auch in diesem ewigen Sein. Danach bleibt nur noch das reine Sein.
Avyaktokshar ityuktah tamahuh paramangatim yam prapyana nivartante taddhama paramam mama.
Dieses Unmanifestierte wird auch das Unvergängliche, die letzte Vollendung geheißen. Das ist mein höchster Sitz, zu dem gelangt keiner kehrt zurück. Das heißt, für den gibt es keine Wiedergeburt mehr. Nun erklärt er, wie sich dies verwirklichen lässt.
Purusha sapara partha bhaktya labhyastvananyaya yasyantasthani bhutani yena sarvamidam tatam.
O Partha, der Erhabene, unter dessen Macht alle Wesen stehen, von dem die ganze Welt durchdrungen ist, der Unausdenkbare, Ewige, ist durch totale Hingabe zu gewinnen. Totale Hingabe bedeutet, dass man sich außer ihm keinem anderen widmet und sich nur ihm anschließt. Sind also solche mit totaler Hingabe nur an ihn denkende Menschen auch den Wiedergeburten unterworfen? Sri Krishna sagt,
Yatra kale tvanavrittim avrittim chaiva yoginah prayata yantitam kalam vakshami bharatarshav.
O Arjun, nun erkläre ich dir, in welcher Zeit die dahinscheidenden Yogis nicht zur Wiedergeburt gelangen und in welcher sie wiedergeboren werden.
Agnir jyotirah shuklah shanmasa uttarayanam tatra prayata gacchanti brahma brahma vito janah.
Wer beim Ableben vor sich das glanzvolle Feuer, das Tageslicht, den Sonnenschein, den zunehmenden Mond aus der hellen Monatshälfte, die Sonne des nördlichen Sommerhalbjahres hat, der Dahinscheidende, der Brahma-Kenner, gelangt zum Brahma. 1. Vivek, Unterscheidungsvermögen. 2. Vairagya, Leidenschaftslosigkeit. 3. Sham, innere Beherrschung. 4. Dham, Beherrschung der Sinnesorgane. 5. Tej, feuriger Geist, Glanz. 6. Pragya, Bewusstsein. Urdhvarita, der Zustand des zum Aufstieg Gesinnten, ist der nördliche Weg. Diejenigen, die diesen überirdischen Zustand zu erreichen entschlossen sind, die Brahmavetta-Yogin, gelangen zum Absoluten und kehren nie wieder zurück. Was geschieht aber denen, die diesen Zustand nicht erreichen können, deren Meditation noch nicht vollständig ist? Darauf sagt sie Krishna,
Dhumo ratristatha Krishna shanmasa dakshinayanam tatra chandramasam jyoti yogi prapya nivartate.
Wenn in der Stunde des Todes, in welcher der Rauch, die Nacht, die dunkle abnehmende Mondphase, das verdichtende Dunkel, der südliche Weg zu sichten sind, dann wird der Dahinscheidende zu neuen Wiedergeburten geführt. Feuer entsteht durch den Yajna. Aber wenn es mit Rauch bedeckt ist, wenn die Nacht der Unwissenheit, der zu den sechs Übeln wie Lust, Wut, Gier, Liebe, Eitelkeit und Neid führende südliche, das heißt, der nach außen gewandte Weg, vom Einssein mit dem Brahma noch weit entfernt zu sichten sind, dann wird der Mensch zu weiteren Geburten genötigt sein. Verliert denn der Yogi mit solchem Abschied auch seinen durch den bisherigen Yoga geübten Erwerb? Sri Krishna sagt,
शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः।
Die oben genannten zu- und abnehmenden Phasen des Mondes, des Lichtes und des Dunkels sind die immerwährenden Phasen des Lebens auf der Welt. Er will damit sagen, dass die geleistete Meditation nie verloren geht. Der während der zunehmenden Phase dahinscheidende gelangt nie wieder zur Geburt. Aber der bei dem dämmerigen Licht, bei verdichtetem Dunkel dahinscheidende kehrt zurück in die Welt. Das heißt, er muss so lange üben, bis er erleuchtet ist. Und damit ist das Thema Wiedergeburt beendet. Nun folgt die dafür benötigte Beschreibung der Meditation.
Naite Sriti Partha Janan Yogi Muhyati Kaschana तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन।
O Partha, der diese beiden Wege kennende Yogi wird nie verblendet. Er weiß, dass er durch das Licht der Erkenntnis zum Brahma gelangen wird und wegen der Finsternis der Unwissenheit immer wieder in die Welt geboren wird. Beide Zustände sind vergänglich. O Arjuna, sei in allen Zeiten im Yoga befestigt, also meditiere ununterbrochen.
Vedeshu yageshu tapasu chaiva daneshu yat punya phalam pradishtam atyeti tat sarvamidam viditva Yogi param sthanam upaiti chadyam.
Nachdem der Yogi dies erkannt, nicht geglaubt hat, stellt er sich über die heiligen Früchte der Veden, Yajna, Askese, Gabe und so weiter und gelangt zum Höchsten. Das wirkliche, leibhafte Wissen des Unbekannten wird als Veden bezeichnet. Was gibt es danach zu wissen? Das heißt, nach diesem Wissen werden sogar die Veden überflüssig, denn der Wissbegierige steht nun dem zu wissenden Objekt nah. Yajna, Gebet und das für uns bestimmte Werk sind vor der Verwirklichung noch vonnöten, aber nach der wahren Erkenntnis brauchen wir sie nicht mehr. Der Tapa heißt, dem Geist und den Sinnesobjekten entsagen, um uns damit dem erstrebten Ziel anpassen zu können. Die wahre Gabe ist die totale, mit Gedanken, Worten und Taten erbrachte Hingabe an Gott, deren tugendvolle Ergebnis mit dem Erreichen des Höchsten bekannt wird. In dem Moment werden auch die Früchte überflüssig, denn auch sie sind nicht draußen, sondern in ihm. Dieser Yogi steht über den Früchten von Yajna, Tapa und Dana. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Am Ende des 7. Kapitels wurden von Sri Krishna einige Leitsätze aufgestellt, die Wissbegierde Arjuns erweckten und ihn dazu anspornten, diesbezüglich seine 7 Fragen gleich am Anfang dieses Kapitels zu stellen. Die Fragen: 1. Was ist Brahma? 2. Was ist Adhyatma? 3. Was ist das Werk? 4. Was kennt man als den Bereich der Götter? Adibhut. 5. Was kennt man als den Bereich der Elemente? Adideva. 6. Was ist im Opfer gegenwärtig? 7. Wie ist dies in allen Wesen gegenwärtig? Das 8. Kapitel behandelt folgende Hauptthesen. Sri Krishna veranschaulicht, der Unvergängliche ist Brahma. Parambhav bedeutet, mit dem ganzen Sein und der Hingabe die Ekstase erleben, die wir beim Einssein mit Brahma erfahren. Adhyatma, wenn das verkörperte Selbst sich von der Macht der Maya loslöst und sich die Herrschaft der Seele annimmt. Mit der Vollständigkeit der Karmen meint er die Beherrschung oder das Auslöschen der Geistesmaterie, die das Gute und das Böse zu erzeugen vermögen. Durch die Karmen können die in unserer Natur liegenden Keime entwurzelt werden. Danach bedarf es keines Handelns mehr. Adibhut ist das vergängliche Mittel, das heißt, es kann nur das erzeugen, was vergeht. Dies wirkt als die Schutzgottheit der Wesenheit. Die Maya und ihre Mächte, Lust und Wut, Liebe und Hass und so weiter, sind schwer besiegbare Feinde. Sie verhindern unsere Konzentration. Um sie zu besiegen, führen wir unseren Krieg. Mit dem Sieg über diese Feinde erreichen wir die absolute Höhe. O Arjuna, um diesen Zustand zu erreichen, wiederhole die heilige Silbe Om und gedenke stets meiner. Sri Krishna als Yogi ist also der Schlüssel zur Meditation. Sri Krishna geht auch auf die Frage, wer ist den Wiedergeburten unterworfen, ein. Er sagt, angefangen von Brahma bis zu allen Lebewesen sind alle samt und sonders der Wiedergeburt unterworfen. Sogar am Ende von all dem kannst du nicht mit dem Erlass der Geburten rechnen. Für einen im Yoga Geübten gibt es zwei Wege. Der eine ist der nach oben gerichtete, aufsteigende, aus sechs Eigenschaften wie Vivek, Vairagya und so weiter, makelloser Weg, der zum Erhabenen führt. Aber im Falle eines winzigen Mangels, das heißt eines dunklen Flecks bei dem abnehmenden Mond in der zweiten Monatshälfte, wird der Yogi nach dem Aufgeben des Körpers zu einem neuen gezwungen, zu keinem wiederholenden Kreislauf der Geburten, sondern nur noch zu einem letztmaligen Körper, um seine Meditation zu vervollständigen. Durch seine guten Taten in der neuen Geburt erreicht er alsbald dann die erstrebte Höhe, die höchste Gottesstätte. Sri Krishna hat früher doch schon gesagt, dass auch das kürzeste Verfahren auf diesem Weg uns von den Ängsten der Wiedergeburt befreien wird. Die beiden Wege sind immerwährend, unauslöslich. Wer dies erkennt, der wird nie zum Weg des Irdischen verleitet. O Arjun, sei ein Yogi. Ein Yogi überschreitet alle Grenzen, die Sehnsucht nach den Früchten der Veden, Japa, Yajna und dann. Und dann schreitet er zum höchsten Gotteszustand. In diesem Kapitel wird an vielen Stellen die höchste Gottesstätte beschrieben. Sie wird auch unmanifestiert, unzerstörbar und unvergänglich genannt. Hiermit endet dies das Kapitel des unvergänglichen Brahma-Yoga, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjun geführte 8. Kapitel der Upanishad Srimad Bhagavad Gita, der Wissenschaft des Höchsten, der Schrift über den Yoga. Hiermit endet auch dies das Kapitel der unvergänglichen Brahma-Yoga, der Srimad Bhagavad Gita, das 8. Kapitel der Yathartha Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgaranand, dem Schüler Sriman Paramhans Parmanand. Hari Om Tat Sat.